Hallo aus dem Bundestag.
Mit Stella Czewczyk
und Daniel Lücking.
Und nicht zu vergessen, heute mit Stellas Smartphone, weil wir ein kleines technisches Problem hatten und die SD-Karte abgeraucht ist, auf der sich normalerweise unser Podcast sammelt. Wir haben 23 Uhr, sitzen hier jetzt im Paul-Löbe-Haus und ja, machen das heute einfach mal mit dem Smartphone.
Wir sind ja pragmatisch.
Ja, es war...
Genau.
Es war ein langer Tag heute mal wieder und wir waren uns auch erstmal gar nicht so sicher, wann der anfangen würde, oder Stella?
Ja, ursprünglich war die Sitzung wie üblich zu 12 Uhr angesetzt, doch aufgrund einer neuen Beurteilung für ein Video, beziehungsweise ein Video, was durch den Ausschuss eine neue Brisanz hat, zu der wir später noch Irene Mihalic von Bündnis 90 Die Grünen hören werden, hat die Beratungssitzung verzögert und beziehungsweise verlängert und dadurch haben wir ja statt um 12 Uhr, glaube ich, um 15.30 Uhr oder
14.45 Uhr
mit der eigentlichen Sitzung begonnen, was dazu auch geführt hat, dass von den drei Zeugen nur zwei gehört wurden. Und
ja, ganz kurze Zusammenfassung zum Video. Exzellent informiert war heute mal wieder Focus Online, die ohnehin eine Berichterstattung für das Wochenende geplant hatten. Wir saßen zusammen mit den Journalisten draußen vor dem Untersuchungsausschuss und jemand bekam die Vorab-Info vom Focus Online Newsdienst, die da besagte, dass eben dieses Video aufgetaucht ist. Auf dem Video selbst ist zu sehen eine Schlägerei, Rangelei, die sich direkt nach dem Attentat ereignet haben muss. Das ist noch zu klären, zu welchem Zeitpunkt das da überhaupt stattgefunden hat. Fakt aber ist, es ist identifiziert worden, eine Person, die seit dem Attentat, seit diesem Abend im Koma liegt, weil diese Person einen Schlag gegen den Kopf erfahren hat. Wer uns öfter gehört hat, der weiß, von Videos haben wir des Öfteren mal gesprochen, von diesem Video indes noch nicht. Focus Online hatte im Februar 2019 schon einmal eine riesige Welle gestartet und hat gesagt, es gibt ein Video, das zeigt Bilal Ben Ammar und das zeigt auch die Szene, die jetzt dieses kleine Video beschreibt. Da hat Focus dann aber eingestehen müssen, dass man dieses Video selber nie gesehen hat und dass die Quelle, die behauptet, dieses 11-Minuten-Video würde existieren, sich dazu dann auch noch nicht weiter geäußert hat. Also es ist sehr viel, ich würde sagen, heiße Luft damals erzeugt worden. Jetzt gibt es diesen neuen Schnipsel, der irgendwie unter den Videos aufgetaucht ist. Irene Mihalic ordnet das nachher noch ein, aber man hat wohl erst einmal nicht darauf reagiert, was da drauf ist und musste das dann jetzt tun. Schwierig, hat den ganzen Tag durcheinander gebracht, hat dazu geführt, dass eine Zeugin vom Berliner LKA heute nicht gehört werden konnte und so richtig weitergebracht hat es bisher noch den Ausschuss überhaupt nicht. Aber jetzt hören wir, glaube ich, lieber erstmal Irene Mihalic zu dem Thema. Ja, wir haben heute insgesamt drei Fragenkomplexe. Der Tag begann mit einem Video. Was können Sie uns dazu noch sagen?
Wir haben vom Bundeskriminalamt mehrere Videos zugesandt bekommen. Und die haben wir uns auch über die Sommerpause hinweg angeguckt. Also die waren jetzt nicht nur vom Bundeskriminalamt, sondern insgesamt im Rahmen der Erfüllung von Beweisbeschlüssen gab es mehrere Videoaufnahmen, zum Teil von Überwachungskameras, aber halt eben auch zum Teil diese potenziellen Zeugen hochgeladenen Handyvideos vom Tatort am Breitscheidplatz. Und da haben wir ein Video angeschaut, was eine für uns sehr merkwürdige Szene beschreibt. Und zwar sieht man da in einer relativ kurzen Sequenz am Ende eine Handgreiflichkeit zwischen ein paar Personen direkt am LKW sozusagen, also hinter dem LKW von der Szenerie her. Und dann wird auch gebrüllt, lass mich los, wieso filmst du hier? Oder also so sinngemäß war es darauf zu hören. Und das hat uns natürlich schon irgendwie aufmerksam gemacht. Und wir haben dann halt eben über das Ausschusssekretariat haben wir halt eben darum gebeten, doch mal in Erfahrung zu bringen, wer denn diese Personen sind, ja, ob das mal irgendwie ermittelt worden ist. Weil in dem dazugehörigen Auswertevermerk vom Bundeskriminalamt war eigentlich nur zu lesen, dass es auf diesem Video eine Handgreiflichkeit gibt, aber dass derzeit keine Verfahrensrelevanz
erkannt wird.
Erkannt wird, genau, richtig.
Okay, und jetzt hat das ja heute ziemlich große Wellen geschlagen, sage ich mal. Es hat uns den Tag um einige Stunden verzögert. Was wurde denn hinter verschlossenen Türen diskutiert? Was können Sie dazu sagen?
Ja, es war nämlich ganz interessant. Also wie ich ja eben sagte, wir haben ja dann das Ausschusssekretariat gebeten, das nochmal in Erfahrung zu bringen oder irgendwie mal zu veranlassen, dass man sich vielleicht dieses Video nochmal neu anschaut. Und in der Beratungssitzung heute hat dann der Vertreter des Bundeskriminalamts mehr oder weniger beiläufig erwähnt, dass es sich bei einer dieser Personen, die darauf zu sehen sind, um einen Ersthelfer handelt, der beim Anschlag oder unmittelbar nach dem Anschlag so schwer verletzt worden ist, nach einer mutmaßlichen Prügelattacke, so genau weiß man das halt eben nicht, dass er halt eben bis heute im Koma liegt, schwer verletzt. Ja, und dieser Fall dieses Ersthelfers hat ja auch öffentlich sehr, sehr große Wellen geschlagen. Und da sind umfangreiche Untersuchungen angestellt worden, wie er sich diese schweren Verletzungen zugezogen hat. Und es sind auch Gutachten in Auftrag gegeben worden und alles Mögliche ist da getan worden. Und es stand dabei immer die Frage im Raum, ob Anis Amri möglicherweise Komplizen, Mittäter hatte, die vor Ort am Breitscheidplatz waren und ihm gewissermaßen den Fluchtweg freigeprügelt haben. Ja, und das halt eben dabei passiert ist. Aber das konnte man halt eben bis heute nicht genauer in Erfahrung bringen. Also man konnte es weder belegen noch bestätigen. Und jetzt sagt uns dieser BKA-Beamte heute in der Beratungssitzung, dass eine dieser Personen, dieser besagte Ersthelfer ist. Das heißt, dieses Video beinhaltet einen ganz, ganz wichtigen Hinweis darauf, wie sich der Ersthelfer möglicherweise diese schweren Verletzungen zugezogen hat und ob das mit der Tat, mit dem Attentat in irgendeinem Zusammenhang steht. Und jetzt kommt der Skandal. Man hat dieses Video offensichtlich nicht anständig ausgewertet, sondern erst, nachdem der Untersuchungsausschuss da den Hinweis nochmal gegeben hat.
Und das heißt, das Video wurde jetzt, oder auch der Zeuge, der das Video eingereicht hat, wurde jetzt erst kürzlich befragt, so wie zu vernehmen war. Und Focus Online hat sich ja auch schon dazu eingelassen, dass mit diesem Video jetzt quasi die Einzeltäter-These, von der man immer ausgegangen ist, noch unhaltbarer geworden ist. Ist das für Sie alles schon belegt oder ist das noch Gegenstand dessen, was man im Ausschuss jetzt noch beraten muss?
Das müssen wir im Ausschuss noch beraten, weil wir sehen ja erstmal nur das, was auf diesem Video zu sehen ist. Wir kennen die Personen nicht, die darauf zu sehen sind und es ist auch alles wirklich sehr, sehr kurz. Also das ist eine Sequenz von vielleicht anderthalb Sekunden, wo diese Szene halt eben zu sehen ist. Also wirklich sehr, sehr kurz, nicht wirklich deutlich, was man da wahrnimmt. Das heißt, ich würde Stand heute noch nicht so weit gehen und sagen, das war definitiv ein Komplize von Anis Amri, der da diesen Ersthelfer niedergeschlagen hat. Also man sieht auch nicht, wie er niedergeschlagen wird. Das alles ist darauf nicht zu erkennen. Aber umso schwerwiegender ist ja der Umstand, dass man diesem Video kurz nach der Tat keine Verfahrensrelevanz beimisst, also das nicht anständig auswertet, auch denjenigen, der das Video hochgeladen hat, ja, also eingereicht hat beim BKA, dass man den auch fast 3 Jahre lang, ja, seit dem Anschlag nicht befragt dazu, nicht als Zeugen vernimmt und ihn nicht fragt, was er denn noch gesehen hat, nachdem er seine Aufnahme gestoppt hat. Ja, und das alles macht man erst, nachdem der Untersuchungsausschuss da mal so einen Hinweis gibt. Und das BKA hat das vor 6 Tagen letzten Endes alles veranlasst mit einer Stimmanalyse und mit Einzelbildern, die sie aus diesem Video extrahiert haben. Und dann ist auch der Zeuge vernommen worden, der das Video halt eben eingereicht hat, der es hochgeladen hat. Und also das heißt, das ist alles irgendwie noch überhaupt nicht hinreichend belegt. Und wir haben heute im Untersuchungsausschuss, nachdem wir diese ungeheuerliche Information bekommen haben, gesagt, dass jetzt die präsenten Zeugen des Bundeskriminalamts, die uns etwas zur Auswertung dieses Videos sagen können, ja, und auch zu den Vorgängen dazu, jetzt heute im Untersuchungsausschuss in öffentlicher Beweisaufnahmesitzung vernommen werden. Das hat die Große Koalition abgelehnt, ja, und hat das damit begründet, dass wir das jetzt alles irgendwie nicht fristgerecht beantragt haben. Ja, wenn wir die Informationen erst heute bekommen haben, dann können wir es auch nicht fristgerecht beantragen. Wir hätten einvernehmlich den Fristverzicht erklären können. Das wollte die Große Koalition nicht. Und jetzt weiß ich auch, wie es um deren Aufklärungsinteresse bestellt ist, um das mal so deutlich zu sagen.
Das heißt, wir haben jetzt erstmal einige Wochen der Berichterstattung über das Video vor uns und anschließend können Zeugen in den Untersuchungsausschuss kommen. Also auch da geht nochmal richtig viel Zeit ins Land.
Und jetzt nach Irene Mihalic kommen wir zum ersten Zeugen. Das war Kriminalhauptkommissar Z vom LKA NRW. Und dieser war mit dem Phänomenbereich EK-Ventum betraut, beziehungsweise gar nicht so betraut, wie wir im Laufe dieser Ausschusssitzung feststellten, nicht so betraut, wie wir gehofft hatten.
Ja, man kann ihn so ein bisschen als Teilzeitermittler bezeichnen, denn er war beim LKA NRW für mehrere Verfahren zuständig, wurde dann mal zwischenzeitlich in die EK-Ventum quasi abgeordnet, hat dort mitgearbeitet, hat dort bis Juni 2016 unterstützt und kam insofern auch mit der Person des späteren Attentäters in Kontakt. Aber ungefähr ab Juni 2016 war er dann aus dieser Thematik wieder raus und hat sich dann anderen Inhalten zuwenden müssen. Er war dann in einer Ermittlungsgruppe tätig, die sich mit einem Anschlag auf einen Sikh-Tempel befasste. So richtig viel beisteuern, Stella, du hast wieder sehr fleißig notiert. Konnte er aber aus meiner Sicht nicht, oder?
Nein, der Zeuge hatte nur gesagt, dass ihnen irgendwie relativ schnell klar war, dass sie den zukünftigen Attentäter oder den späteren Attentäter in dem Fall schnell von der Straße kriegen wollten, weil sie von dessen Gefährlichkeit hundertprozentig überzeugt waren. Worauf sich aber diese Sicherheit stützte, beziehungsweise warum diese Sicherheit dann dazu nicht geführt hat, dass sie ihn aus dem Verkehr gezogen haben, das bleibt natürlich dann die... Guten Abend.
Guten Nacht.
Warum das nicht dazu geführt hat, dass sie ihn irgendwie dingfest machen konnten, bleibt ja trotzdem die Frage.
Ja, ich glaube, er hat es so ein bisschen versucht damit zu begründen, dass die Straftaten, die man dem späteren Attentäter zur Last legen konnte, keine richtige Relevanz entfaltet haben. Also es waren kleinkriminelle Delikte und man habe keinen Staatsanwalt mehr oder weniger gefunden, der bereit gewesen wäre, weitreichende Maßnahmen zu treffen. Und man ging, glaube ich, so hat er das ausgedrückt, auch in einem Bereich so weit, dass man den Delikt des Sozialbetruges. Der spätere Attentäter hat eben versucht, über mehrere Identitäten immer wieder Geld und Finanzierung zu bekommen aus staatlichen Geldern. Und dieses Delikt ist dann irgendwann recherchiert worden, mit einer relativ kleinen Summe, um die 3.600 Euro, glaube ich, beziffert worden. Und man hat das aber dem zuständigen Staatsanwalt für politische Delikte vorgelegt und hat gehofft, mit einem entsprechenden Hinweis den Staatsanwalt dazu veranlassen zu können, härter tätig zu werden und auch die Abschiebung einzuleiten. Zeuge Z hat uns auch darüber berichtet, dass es im Raum stand, ein Abschiebeverfahren nach Paragraf 58 durchzuführen und dass
58a.
Dass man dieses Verfahren dann aber irgendwann auf Geheiß des Innenministeriums abgebrochen hätte, weil es nicht aussichtsreich gewesen sei. Also ich glaube, was man von dem Zeugen heute mitnehmen muss, ist, dass das Innenministerium schon sehr früh mit Themen wie Abschiebung im Fall des späteren Attentäters zu tun gehabt haben muss. So klang das heute bei Zeuge Z. Dazu ist es dann aber irgendwie nicht gekommen. Sowohl Zeuge Z als auch der spätere Zeuge E haben uns heute mit den Details, die sie geliefert haben, eigentlich nochmal ein Bild, glaube ich, vervollständigt, dass es eben eine Dauerbearbeitung bei dem Fall des späteren Attentäters gegeben hat und dass man jetzt nicht wirklich davon ausgehen kann, dass er zwischenzeitlich in der Gefährdung so grundlegend anders wahrgenommen wurde, dass man sagen kann, okay, den konnten wir guten Gewissens ziehen lassen, von dem ging keine Gefahr mehr aus. Es wurde auch diskutiert, der Eintrag in die Antiterror-Datei, der vom LKA NRW betrieben worden ist und wo es, glaube ich, zunächst wenig Unterstützung gab. Es war wieder beeindruckend zu sehen, aus meiner Warte, wie viel doch an diesem späteren Attentäter gearbeitet wurde und was aber letztendlich nie zu einem Ergebnis geführt hat, dass man ihn festgesetzt hat. Ja, und nebenbei lieferte dann Zeuge Z noch einen Bezug zu unserem Podcast beziehungsweise zu der Arbeit, die wir hier machen, beziehungsweise zu den Artikeln, die ich verfasst habe.
Blogger.
Dieser Blogger, ja. Wir hatten im März eine Aussage, bei der Name, der volle Klarname des zweiten Zeugen des Tages gefallen ist. Und Herr Z. bekundete sein deutliches Missfallen heute in der Sitzung. Und falls Menschen aus dem LKA NRW heute zuhören hier im Podcast, dann drösel ich das nochmal an dieser Stelle kurz auf. Der Name von Herrn E. Punkt, wie er heute genannt worden ist, fiel in einer öffentlichen Sitzung.
Am 14. März dieses Jahres.
Er wurde vertwittert, es wurde darüber geredet, es war sofort in der Öffentlichkeit dieser Name. Das Publikum hat den Namen gehört, die Obleute haben den Namen gehört und wir sind entsprechend journalistisch damit umgegangen. Es gab für uns keine Möglichkeit zu erkennen, ob bei dieser Person ein Schutzbedürfnis da ist. Und ich muss auch dazu sagen, wenn heute in der Sitzung ein Zeuge des LKA NRW insinuiert, dass hier eine Gefährdung stattgefunden haben könnte, dann wundere ich mich doch, dass bisher keine Behörde an uns herangetreten ist und zum Beispiel darum gebeten hat, den Klarnamen, den man bei uns im Blog immer noch lesen kann, zu entfernen. Beim Freitag hat man das offensichtlich getan, da ist nur noch vom Herrn E. die Rede. Und wir haben in der ersten Version des Textes den kompletten Namen drin gehabt. Ablaufen tut das bei uns so, dass ich die Texte bei der Freitag publiziere. Und Stella kopiert sie dann rüber in den Blog und setzt sie dann neu. Und insofern ist das Indiz, dass eben bei der Redaktion vom Freitag der Text nochmal angemahnt worden ist und man dann den vollen Namen gegen den Buchstaben ersetzt hat. Bei uns im Blog ist es immer noch so zu lesen. Und da muss ich dann sagen, da hat dann jemand das Internet wohl nicht ganz korrekt zu Ende gedacht, denn der Name war öffentlich. Und das ist so auch nicht wieder zurückzuholen. Also wenn es ein schutzbedürftiges Interesse bei Herrn E. gibt, dann sollte das LKA NRW schnell daran arbeiten, diesen Schutz auch wirklich herzustellen. Und ja, das ist dann mit Sicherheit mit Aufwand verbunden. Und nein, der sollte sich nicht nur darin äußern, dass man Blogger oder protokollierende Journalisten abmahnt und sagt, hier, da muss was geschützt werden, streichen Sie das sofort. Der Name ist rund. Wenn es eine Gefährdung gibt, dann ist die in der Welt. Reagieren Sie entsprechend. Ja, man kann auf uns zukommen. Wir haben auch im Ausschuss schon Zeugen anonymisiert, haben sie nicht gezeichnet, sondern nur in schwarzer Silhouette abgebildet. Derartige Dinge hat man von uns nicht verlangt und man hat auch mit uns kein Gespräch gesucht, jedenfalls auch nicht von offizieller Seite. Wir arbeiten nach journalistischen Standards und würden da auch keine Menschen gefährden wollen. Nur öffentlich genannt ist öffentlich genannt und so etwas ist dann in der Welt. Das ist nicht zurückzuholen. Schöne Grüße von Frau Streisand. Wenn die sich einschaltet, dann wird der Name ganz publik. Kann nicht im Sinne des Schutzbedürfnisses sein. Und ich habe mich heute schon gefragt, warum Behörden, die sehr professionell mit der Namensproblematik umgehen und die sich eigentlich Gedanken darum machen müssen, ihre Mitarbeiter zu schützen, so nachlässig agieren. Im Gespräch mit jemandem aus dem Ausschusssekretariat bekam ich dann signalisiert, naja, da gibt es nicht unbedingt eine Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und einer Landesbehörde wie einem LKA. Aber auch das kann kein Grund sein. Es gab auch Ausschüsse mit sicherheitsrelevantem Personal in Nordrhein-Westfalen. Auch da hätte man entsprechend agieren können. Und ja, da ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen, aber es liegt dort und es ist da nicht mehr rauszuholen und es ist auch nicht durch Löschung rauszuholen. Langer Exkurs und jetzt eigentlich
Dann kommen
ein.
wir doch jetzt mal zu dem Zeugen E.
Genau,
Einfach
zum Zeugen E.
zu Herrn Zeugen E, Kriminaloberkommissar E, auch vom LKA in NRW. Und er war Sachbearbeiter in der EK Ventum. Der Zeuge begann im Streifendienst und kam im Juli 2015 zum LKA. Und wenige Monate später, im September 2015, kam er schon in der EK Ventum zum Einsatz.
Und über seinen Einsatz in der EK Ventum haben wir jetzt auch nochmal mit Irene Mihalic gesprochen, die ganz konkret auch Fragen zu seinem Werdegang hatte in der Sitzung. Zur Zeugenaussage des letzten Zeugen. Er trat ja relativ selbstbewusst auf, hat teilweise aber auch sehr wortreich nichts gesagt und hat dann auch so bei Erinnerungsfragen dann plötzlich einen Mitbewohner des späteren Attentäters in einer geflüchteten Unterkunft auch noch als zugehörig zu islamistischen Netzwerken irgendwie eingeordnet. Sie hatten auch sehr intensiv gefragt, wie er so schnell Karriere im LKA machen konnte, vor allen Dingen in einem Bereich, der eigentlich sehr viel Ausbildung erfordert, nämlich mit islamistischem Terrorismus. Er hat das mit Eigeninteresse und seiner Herkunft begründet. War das für Sie glaubwürdig?
Ja, das war für mich glaubwürdig. Also ich habe auch eigentlich gar nicht in Frage stellen wollen, dass er so schnell im LKA Karriere gemacht hat. Also es gibt zielstrebige Beamte, die schon unmittelbar nach dem Studium sich für einen solchen Job interessieren und dann auch alles daran setzen, ins LKA zu kommen. So einer ist er offensichtlich gewesen. Was mich dann aber schon überrascht hat, ist, dass er, und das will ich jetzt gar nicht irgendwie ihm negativ zur Last legen, dass er offensichtlich ohne jegliche Erfahrung als Kriminalbeamter, als Ermittler, schon gar nicht über Erfahrung verfügend in diesem speziellen Phänomenbereich, dann in der EK Ventum sozusagen alleine, eigenständig, selbstständig auf die Bearbeitung wichtiger Hinweise angesetzt wird. Also das war etwas, was für mich ja, eine interessante Information war, weil ich hätte jetzt vermutet, wenn ein junger Kriminalkommissar praktisch gerade aus dem Streifendienst entlassen zum LKA kommt und vorher noch nie im Kriminalbereich irgendwie gearbeitet hat als Ermittler, dass er dann vielleicht auch einen erfahrenen Kollegen irgendwie zur Seite gestellt bekommt, der ihm gewissermaßen das Laufen beibringt, ja, also in so einem wichtigen Komplex. Und das hat offensichtlich nicht stattgefunden. Und deswegen habe ich mich halt eben dafür interessiert, mit welchen Aufgaben war er eigentlich konkret betraut, was hat er denn da gemacht und welche Dinge hat er eigeninitiativ veranlasst. Der Kollege von der SPD, Mahmoud Özdemir, hat ihn ja auch danach gefragt, wie er diese Internetrecherchen durchgeführt hat und warum er zum Beispiel gewisse Begrifflichkeiten, die ihm jetzt nicht geläufig waren, nochmal irgendwie überprüft hat. Der Zeuge hat dann geantwortet, er hat sich aufs Wesentliche konzentriert. Ja, woher will er denn wissen, was wesentlich ist, wenn er ganz praktisch, und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, keine Ahnung von islamistischem Terrorismus hat, ja? Also da hätte ich halt eben schon erwartet, dass er aufgrund seiner mangelnden Erfahrung vielleicht dann auch nochmal bei älteren Kollegen oder erfahrenen Kollegen Rat sucht, ja, und sich da halt eben auch unterstützen lässt.
Zu den beiden Zeugen heute noch des Tages, beide vom LKA in Nordrhein-Westfalen. Ich fand es spannend, dass jetzt sehr deutlich und eindeutig von einem Netzwerk an Tätern oder Unterstützern rund um den späteren Attentäter geredet worden ist. Wie ordnen Sie das ein?
Ich fand das auch sehr interessant, ja, dass ein Polizist, ein Ermittler in diesem ganzen Kontext von einem Netzwerk spricht. Das ist wirklich was Neues für uns, weil man hat uns ja im Untersuchungsausschuss immer lange erklärt, warum der Begriff Netzwerk so völlig unjuristisch ist und auch nicht im polizeilichen Sprachgebrauch vorkommt und warum das eine Erfindung des Untersuchungsausschusses ist. Und das haben wir jetzt heute einmal anders gehört. Ich fand das interessant. Ob sich daraus jetzt am Ende wirklich neue Bewertungen für unseren Fall ergeben, das muss man jetzt mal sehen. Wir werten die Zeugenaussagen natürlich noch aus. Und ja, dann sehen wir, ob wir tatsächlich auch relevante neue Informationen bekommen haben heute.
Der zweite Zeuge vom LKA wurde heute auch von Konstantin von Notz sehr intensiv befragt, ab welchem Zeitpunkt er denn vom späteren oder vom Attentäter selbst wusste, also die Person kannte. Er hatte in den Jahren 2015 und 2016 schon sehr viel zu dieser Person bearbeitet und er gab jetzt an, dass er bereits am Morgen, noch vor dem Sonnenaufgang, von der Person des Attentäters gewusst hat und der Name selbst ging ja erst am Nachmittag in die Presse. Wie wirkt das auf Sie?
Auch das fand ich sehr überraschend, auch weil der Zeuge jetzt nicht wirklich erklären konnte, woher er die Information hat, wer ihm das gesagt hat. Ja, und das fand ich auch persönlich sehr, sehr erstaunlich. Weil wenn er sozusagen abends bei der Tagesschau sitzend ja schon irgendwie gedacht hat, oh Gott, hoffentlich war das nicht der Amri und wenige Stunden später erfährt er dann, das war der Amri, dass er sich dann nicht mehr an die Situation erinnert, wer ihm das gesagt hat und ob er das jetzt, keine Ahnung, auf Twitter gelesen hat ja oder ob er das von der Polizei erfahren hat und wenn ja, von welcher Polizei eigentlich und so. Also das konnte er uns ja alles nicht beantworten. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Und es ist natürlich für uns eine ganz, ganz wichtige Frage, wann der Name Amri oder wann seine Identität ja das erste Mal irgendwie öffentlich verbreitet worden ist. Es gibt ja immer noch diesen Tweet von Lutz Bachmann, der da im Raum steht, der halt eben auch sehr früh, noch bevor die Identität von Amri überhaupt feststand, getwittert hat, ein tunesischer Moslem hat diesen Anschlag begangen.
Ich glaube, am Tatabend selbst noch so Richtig. Irgendwie um 22 Uhr rum.
Ja, ganz genau. Also wirklich zu einem Zeitpunkt, wo das zumindest nach offiziellen Angaben noch niemand irgendwie gewusst hat, dass Anis Amri diese Tat begangen hat. Und alle Welt hat ja noch nach einem Pakistani gesucht, beziehungsweise hat gedacht, es war jemand aus Pakistan. Es gab ja erst einen anderen Tatverdächtigen, ne, wo sich dann herausgestellt hat, der war es nicht. Und das sind natürlich alles Vorgänge, die uns im Untersuchungsausschuss dazu veranlassen, wirklich haarklein nachzuhalten, wer hat eigentlich wann welche Informationen bekommen, wann ist sozusagen welche Feststellung getroffen worden, was die Identität des Attentäters betrifft, einfach damit man das in einer ja wirklich minutiösen, so wichtig ist es ja, einfach damit man das in einer solchen minutiösen Chronologie auch mal hintereinander legen kann, weil nur dann ergibt sich ja wirklich ein schlüssiges Bild, wer wann was gewusst hat.
Und den größten Widerspruch gab es ja dann in seiner Aussage, als es um die Zeugenaussage des Beamten vom polizeilichen Staatsschutz in Krefeld, des Herrn B., ging. Der Herr B. hat einen Anruf erhalten, angeblich vom Herrn E. aus
der
dem
D. Der Herr D.
Der Herr D. war das.
Genau.
D. Ach, D. B. Ja. Da kommt man echt durcheinander. Der Herr D. hat einen Anruf erhalten, angeblich vom Herrn E. aus dem LKA und Tenor war, in Krefeld habe man sofort sämtliche Untersuchungen einzustellen, denn es gäbe irgendwelche Friktionen mit dem Arbeitsbereich des EK Ventum. Und das hat der Zeuge heute, der Herr E., komplett von sich gewiesen und hat auch eine komplett andere zeitliche Darstellung geliefert. Also stehen jetzt wirklich zwei Aussagen gegenüber. Wie wird der Ausschuss damit umgehen?
Ja, das war für uns natürlich auch nochmal überraschend, beziehungsweise eigentlich haben wir es geahnt, weil der Zeuge E. hat das auch vor dem Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen abgestritten, dass es diesen Anruf gab, ja, und beziehungsweise, dass er bei diesem Anruf so eine Veranlassung getätigt hat, ja, und aber ich habe halt eben gehofft, dass wenn wir ihn mit den Aussagen des Kollegen D. konfrontieren, dass er dann vielleicht nochmal eine andere Erinnerung an den Fall hat oder vielleicht überlegt und denkt, ach, da gab es ja noch einen zweiten Anruf und so. Mhm. Das hat nicht stattgefunden. Wir haben jetzt im Untersuchungsausschuss noch nicht einvernehmlich geklärt, wie wir damit umgehen würden. Aber ich würde jetzt mal sagen, das Naheliegendste ist, beide Beamte nochmal hier vor dem Untersuchungsausschuss als Zeugen zu laden und sie mal gegenüberzustellen. Ich habe dem Zeugen ja die Frage gestellt, wenn er sowas in der Zeitung liest oder mitbekommt, dass der Kollege D. solche Dinge über ihn behauptet, warum er dann nicht mal zum Telefonhörer gegriffen hat und ihn einfach mal angerufen hat und fragt, wieso erzählst du so einen Mist, in Anführungszeichen, ja, habe ich doch gar nicht gemacht, was ist da los? Das hat er nicht getan, hält das auch nicht für eine gute Idee. Gut, kann man jetzt geteilter Meinung sein, will ich ihm ja auch gar nicht ankreiden. Aber das würde mich halt eben schon mal interessieren, welche Aussage wir am Ende haben, wenn beide als Zeugen nebeneinander sitzen im Untersuchungsausschuss und man sie mit ihren widersprüchlichen Aussagen konfrontiert.
Ja, das hatten wir im Untersuchungsausschuss auch noch nicht, dass zwei Zeugen gleichzeitig gehört worden sind und gleichzeitig zum selben Sachverhalt aussagen hätten müssen. Da ist mit Sicherheit auch noch zu prüfen, ob das überhaupt so vorgesehen ist und durchsetzbar ist. Das geht?
Ja, das geht. Wir haben das auch mal, also es ist jetzt inzwischen mein dritter Untersuchungsausschuss, wir haben das in einem früheren Untersuchungsausschuss auch schon mal erwogen, das zu tun. Also die rechtlichen Möglichkeiten dazu gibt es. Ja, man muss es nur machen. Und deswegen, also ich würde es prinzipiell erstmal für eine gute Idee halten, weil es würde jetzt auch aus meiner Sicht nichts bringen, beide nochmal als Zeugen zu laden und sie dann abwechselnd nochmal dasselbe zu fragen und dann lösen wir diesen Widerspruch nie auf. Ich denke, dass das probateste Mittel würde einfach sein, sie beide als Zeugen zu laden und dann auch gleichzeitig zu dieser einen Frage zu vernehmen. Wir müssen sie ja nichts anderes fragen. Ja, alles andere haben wir mit den Zeugen schon erörtert, da haben sich auch keine Widersprüche so im Wesentlichen ergeben. Das heißt, diese eine isolierte Frage nach dem Anruf, die müssten wir eigentlich beiden Zeugen gleichzeitig stellen und dann können die beiden das ja mal miteinander erörtern, was das stimmt.
Gut, dann müssen wir abwarten. Vor November ist so etwas ja nicht zu erwarten, bis das Protokoll von heute erstellt ist und dann harren wir die Dinge, die da kommen. Vielen Dank, dass Sie noch Zeit gehabt haben heute. Die Nacht geht ja jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Wann ist das Ende angesetzt? 5 Uhr?
Ach, ungefähr so. Ich weiß es nicht genau. Irgendwann zwischen 4 und 5. Mal sehen, wie lang es heute noch wird.
Herzlichen Glückwunsch und
frohes
Schaffen.
Tschüss.
Oh, so, dann geht's podcasten. Ja, das waren jetzt schon einige Dinge zur Aussage selbst. Stella, wie hast du den Kriminaloberkommissar E. heute empfunden in dieser Sitzung?
Also nach meinem Empfinden hat der Zeuge eine Wendung durchgemacht. Also am Anfang, also deutlich ein sehr dominantes Erscheinen gehabt. War auch irgendwie so sehr, sehr jugendlich dynamisch, was man sonst von den Zeugen eher nicht so hat. War auch mal ein anderes Gesicht zu zeichnen, definitiv. Aber was an dem Zeugen eigentlich war, interessant war, dass er wirklich von diesem, ja, so ein bisschen kokettierend und ja, ich war da ganz neu, das Küken bei uns in der Abteilung, aber ich habe halt den und den Background und ich habe mich da schnell eingearbeitet und ich interessiere mich für den Bereich und das war gar kein Ding und dass ich da auch gar keinen erfahrenen Beamten zur Hand hatte, ich konnte das halt so und dadurch waren wir so, eigentlich so vom Gefühl her erstmal so, ja gut, da musst du auch liefern so ein bisschen, also einfach vom Gefühl her, wenn jemand so die Eier auf den Tisch legt, dann sagt man so, okay, gut. Aber interessant war eigentlich, also, dass er wirklich so eine Schlaubi-Schlumpf-Tendenzen wirklich so zum Schluss eigentlich ganz interessant war, dass er trotzdem so ein bisschen interner eigentlich vermittelt hat, dahingehend, dass er gesagt hat, dass allein die Tatsache, dass er schon noch vor Sonnenaufgang am 20. Dezember vom mutmaßlichen, also den Namen des Täters, den Namen des Attentäters erkannte, genau. Und der Usus eigentlich war, gegen Mittag sind die Personalien gefunden und dann wurde das publik. Damit hat er definitiv allen anderen Zeugen bisher widersprochen und hat es auch wirklich, da stand er steif und fest zu. Also er hat darauf bestanden, dass es eben noch dunkel war, also insofern, das ist
und am nächsten Tag.
Am nächsten Tag, genau, also dass es irgendwie zwischen 4 Uhr nachts und 8.30 Uhr gewesen sein muss, dass er das erfahren hat, dass wer der Täter ist. Und ja, auch aber so, also damit noch natürlich die Frage, hat Konstantin von Notz ihn so versucht, ein bisschen dran festzumachen, dass er einfach sagte, also wenn, wie haben sie denn reagiert, als sie da von dem Anschlag gehört haben und er war zu Hause und hatte das in den Nachrichten erfahren und saß er nur und sagte, lass es nicht den gewesen sein, lass es nicht den gewesen sein. Und dann sagte Konstantin von uns, und wie haben Sie denn reagiert, als Sie, also wer hat Ihnen denn gesagt, wer es war? Ja, weiß ich nicht mehr. Und dann ist es wirklich, also da waren alle ratlos, wie das die Reaktion sein kann, wenn man wirklich zu Hause sitzt und wirklich diese eine Person vor Augen hat und sagt, bitte nicht der. Und dann ist es der, dass man dann so, ja, wann und wer genau mir das gesagt hat, das weiß ich gar nicht mehr. Also das habe ich halt vergessen, weil so. Und also das ist schwer zusammenzukriegen.
Was mir auch noch auffiel, ist, dass er so betont emotionslos unterwegs gewesen ist und eine Sachlichkeit signalisiert hat, die ich ihm persönlich so nicht abnehme. Das ist, das liegt zum einen an dem Beispiel, was du beschrieben hast. Also ich halte es für unglaubwürdig, dass man sich dann an den Moment, wo diese Sache bestätigt wird, nicht erinnern können will. Und er hat auch in anderen Zusammenhängen, hat er sich ja seltsam distanziert geäußert. Als er gefragt worden ist, ja, sind Sie denn irgendwie nach dem nach dem Telefonat an der Sache dran geblieben oder was haben Sie gemacht oder wie gehen Sie damit um, dass man diesen Attentäter auf dem Schirm hatte und ihn dann nicht hat stoppen können und dass Sie da selber mit unterwegs gewesen sind. Da hat er völlig distanziert gesagt, ja, er habe alles an dem Fall getan, was er habe tun können und die weitere Bearbeitung und weitere Einschätzung hätte den Beamten darüber oblegen und das habe er weder einzuordnen noch zu bewerten. Mhm. Also er war quasi in seiner Aussage ein Musterbeamter, der wirklich nur seinen eigenen Aufgabenbereich wahrnimmt und alles andere ausblendet. Mhm. Was angesichts der Schwere dieses Attentats doch schwer verständlich ist, meiner Meinung nach. Und klar, es gibt Menschen, die können sich so abkoppeln emotional, um innerhalb von so einer Hierarchie zu funktionieren. Aber das war schon sehr bemerkenswert, wie er sich da gegeben hat, wie cool er doch zu Anfang versucht hat zu wirken und wie sehr ihn dann aber auch die Nachfragen aus Kreisen, vor allen Dingen der FDP und von den Grünen, die Linksfraktion hat auch gefragt, aber heute haben sehr stark FDP und Grüne gebohrt, wie sehr ihn diese Fragen dann doch unter Druck gesetzt haben. Also er war förmlich genervt von dem handschriftlichen Vermerk, der zu dem Telefonat entstanden ist, als der dann zum dritten Mal nachgefragt wurde. Und ich weiß nicht, ob das Ausbildungsmodul Vernehmungstechniken noch nicht da gewesen ist. Falls ja, sollte er da vielleicht nochmal nachlesen. Und könnte dann wieder so cool reagieren, wie er das zu Anfang getan hat. Ich kann mir vorstellen, wie viel Druck auf einen Menschen lastet, der mit dieser Art von Informationen tagtäglich umgehen muss. Und kann mir auch vorstellen, dass es diese Distanz irgendwie braucht. Insofern will ich da auch quasi nicht anfeinden. Dennoch mir ging die Distanz eine gehörige Spur zu weit und jetzt bin ich gespannt darauf, was wirklich passiert und ob der Ausschuss es wirklich hinbekommt, ihn mit dem Zeugen B gegenüberzustellen.
D.
Warum komme ich immer auf B? Mhm. Ihn mit dem Zeugen D gegenüberzustellen. Kiesewetter.
Das ist Herr Kiesewetter.
Ja. So, und an dieser Stelle noch ein Gruß an den Abgeordneten Roderich Kiesewetter, der im Hintergrund gerade pfeifend vorbeizieht und die Hallen des Paul-Löbe-Hauses mit einem wie auch immer gearteten Lied erfüllt. Wir stellen das gerne als Rohaufnahme zur Verfügung und dann können wir den Liedgutanteil mal prüfen, was denn dort gepfiffen wird. Vielleicht bekommt das ja jemand mit. arbeiten unter erschwerten parlamentarischen Bedingungen. Ach ja, parlamentarische Bedingungen. Wir haben noch eins ganz vergessen, eine Personalie am Ausschuss.
Oh ja. Wir dürfen einen neuen Ausschussvorsitzenden begrüßen. Und zwar Herr Gröhler von der CDU.
Klaus Dieter seines Zeichens.
Der auch erst ziemlich spät im Ausschuss sich als solchen vorstellte. Zuvor hatte ihn Mahmut Özdemir als Stellvertreter vertreten.
Was man zu Klaus-Dieter Gröhler wissen sollte, er ist Kreisvorsitzender der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf und damit liegt quasi ja auch das Geschehen dieses Attentats direkt vor seiner Haustür, direkt in seinem Wahlkreis sozusagen. Und jetzt leitet er als Ausschussvorsitzender den Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz. Auf Wikipedia kann man das noch ergänzen, denn dort ist das noch nicht vermerkt, dass er heute den Ausschuss übernommen hat. Aber ich bin mir sicher, jemand von euch wird da noch tätig werden. Ich schaffe das heute Abend um diese Uhrzeit allerdings nicht mehr.
Dann sind wir für heute durch und der nächste Ausschuss ist am 17.10. Start wahrscheinlich wieder 12 Uhr. Und das heißt, ihr hört uns wieder am 18.10. Und bis dahin, gute Nacht aus dem Bundestag.
Gute Nacht. 23.26 Uhr.